HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Schön kühl ist es da unten, wo uralte Makaronis von der Decke wachsen, wo Felswände aussehen, als wären sie mit weißem Zuckerguss übergossen und wo Kalkablagerungen an Brokkoli erinnern. Das ist die faszinierende Welt der Schauhöhle Breitscheid. Und Maximilian Thomas ist einer der Höhlenführer. Er nimmt Besucher mit in Gänge und Hallen 90 Meter unter der Erde am Rande des Westerwaldes. Dort unten erklärt Thomas, warum die Gänge und Hallen Herbstlabyrinth heißen und was das mit den Makaroni und dem Brokkoli auf sich hat. Abtauchen, das muss nicht immer was mit Wasser zu tun haben. Hier in Breitscheid am Osthang des Westerwaldes heißt das heute 125 Stufen, ein Stollen runter, abtauchen, tief unter die Erdoberfläche hinein in eine wunderbare Höhlenwelt, in die wir jetzt gekommen sind. Und wenn ich hier so ein bisschen rumschaue, sehe ich laienhaft erklärt an der Decke viele Tropfsteine, die runterhängen. Ich sehe an den Wänden sowas, das aussieht wie so ein bisschen Zuckerguss. Weiß, wunderschön. Und es ist weit, es ist groß, bestimmt von ganz unten bis ganz oben 30 Meter. Und die Höhle geht weiter hinten rein. Wie weit kann ich nicht sehen? Und, was dieser Tage ja ganz besonders angenehm ist, es ist kühl. Also es ist richtig kühl, wenn man oben reinkommt. Mit jeder Stufe, die man runtergeht, wird es kühler. Das ist erst sehr angenehm. Ich denke aber, wenn man lange hier unten steht, wird es auch richtig kalt. Deswegen habe ich und haben wir alle, die wir hier sind, eine Jacke oder einen Fleecepulli angezogen. Maximilian Thomas, Sie sind der Profi. Seit 8 Jahren führen Sie Gäste durch dieses größte hessische Höhlensystem. Gibt es bei Ihnen, wenn Sie hier runterkommen, trotzdem noch manchmal sowas wie Staunen, Faszination?
Immer wieder, wenn ich hier runterkomme. Es ist wirklich beeindruckend, was die Natur hier 27 Meter unter der Erde wirklich geschaffen hat. Riesengroße Tropfsteinformationen, Millionen Jahre altes Gestein. Und man entdeckt jedes Mal etwas Neues.
Wunderwerk der Natur, ist nicht übertrieben, oder?
Nein, ganz und gar nicht.
Wir haben es gerade schon erwähnt, das ist das, was mir hier sofort auffällt. Da sind zum einen diese kleinen, ich nenne sie jetzt einfach mal Tropfsteine oder Stalaktiten, hoffentlich richtig, die von der Decke hängen. Und es ist dieser weiße Zuckerguss, der an den Wänden ist, der in diesem Licht hier unten funkelt und immer so ein bisschen feucht aussieht. Ist das tatsächlich das, was Sie da zum Beispiel sehen? Das sieht ja aus wie so, ja, wie so Falten oder Fahnen. Ist das was ganz Besonderes?
Naja, also auch diese Makaronis, die wir hier an der Decke sehen, das ist also alles
Kalk. Haben Sie gerade Makaronis gesagt?
Makaronis, ganz genau. Wie die gleichnamigen Nudeln sind diese Gebilde, die Sie hier an der Decke sehen, auch innen hohl. Die entstehen, wenn Kalkstein durch kohlensäurehaltiges Wasser aufgelöst wird. Der Tropfen kommt hier unten an einer Felsspalte an der Decke wieder zum Vorschein. Das CO2 wird abgegeben. Das heißt, der Kalk kann sich nicht mehr innerhalb des Tropfens halten und lagert sich ringförmig ab. Und dieser Prozess, immer wieder aufs Neue, Tropfen für Tropfen, lässt dann mit der Zeit einen solchen Makaroni entstehen. Jetzt ist es aber so, dass dieser Kanal im Inneren des Makaronis verstopft werden kann durch Erdsedimente, Erde, Lehm, Ton, Sand, vielleicht auch durch ein kleines Insekt oder Ähnliches. Der Tropfen kann dann nicht mehr unten hindurchfließen wie sonst, sucht sich einen anderen Ausweg. Das heißt, der Tropfstein fängt dann an, auch in die Breite zu wachsen und nicht nur in die Länge, wie wir das hier auch ganz schön sehen können bei diesem möhrenartigen Gebilde. Und erst dann spricht man offiziell erst von einem Stalaktiten. Da kommt man immer sehr schnell durcheinander, Stalaktit und Stalagmit. Stalaktit kann man sich super merken, beispielsweise wenn man sich das T vorstellt, der Balken von dem T symbolisiert die Decke und der andere Strich den Makaroni oder eben den Stalaktiten.
Faszinierend, wir sind also in einer Höhle voller Makaroni und Möhren. Das sieht aber tatsächlich so ein bisschen auch so aus, wenn man an die Decke schaut, diese weißen Gebilde. Und einer ist tatsächlich, den haben Sie gerade angeleuchtet mit dem Laserpointer, glaube ich, ne? Ein bisschen dicker geworden, könnte man als Möhre sehen. Ist das das gleiche Material, was da an den Wänden diese Falten, diese Lamellen, diese Fahnen bildet?
Genau, also das ist alles reines Calciumcarbonat, ganz normaler Kalkstein, der aufgelöst wurde und sich wieder abgesetzt hat. Ganz interessant, denn diesen Kalkstein, den wir hier haben, der hat eine Reinheit von knapp 99%. Also es sind fast gar keine Verunreinigungen innerhalb des Kalkes zu finden. Diese Gebilde, die Sie hier gerade beschrieben haben, diese Fahnen, das ist, wie gesagt, alles Kalksteinmaterial. Diese Fahnen entstehen aber dann, wenn das Wasser nicht nur wie bei Tropfstein einfach von der Decke runtertropft, sondern ab einer Schrägen von ungefähr 30 Grad. Dann tropft das Wasser nicht nur von der Decke hinunter, sondern fließt an dieser Schrägen entlang und legt da seinen Kalk ab. Wenn Sie sich einmal rumdrehen, können Sie das auch hier ganz schön sehen, wie das Ganze entsteht. Der Tropfen kommt hier an, läuft an diesem Stein hinunter und lagert seinen Kalk gleichmäßig ab.
Das ist wie so ein Rinnsal sieht das aus. Ne? Genau. Ein weißes Rinnsal, was aber quasi an einem Felsen hängt, der schräg aus der Decke rausragt.
Genau, und dieser Felsen hat auch einen ganz bestimmten Namen. Das ist ein sogenannter Sargdeckel. In der Geologie spricht man dann von einem Sargdeckel, wenn es ein loser Felsblock ist, der von anderen losen Felsblöcken festgehalten wird.
Aha, also lose Felsblöcke über uns. Okay, aber hält ja noch im Moment. Aber das Ganze ist ganz schön undicht, gell? Sonst würde hier nicht an der Decke so viele kleine Karotten und Makaronis hängen.
Naja, das Interessante ist, wir wissen nicht, welchen Weg das Wasser durch das Gestein nimmt. Kalk ist ein relativ poröses Gestein. Es entstehen allein durch die damalige Plattentektonik sind ganz, ganz viele Risse und Fugen entstanden, durch die das Wasser dann letzten Endes von der Erdoberfläche auch hier unten ankommen kann. Das Ganze dauert ungefähr 4 bis 5 Tage, bis das zum Beispiel Regenwasser von der Erdoberfläche hier unten in der Höhle angekommen ist.
Und wie lange dauert das, bis so ein da 20 Zentimeter langer, diese Möhre, wie lange die gewachsen ist, wie lange braucht die?
Das ist in der Tat eine sehr gute Frage und ich kann Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Tatsächlich ist es so, dass man mal einen Mittelwert gesetzt hat, in der es heißt 1 Zentimeter in 1000 Jahren, also so ungefähr 1 Millimeter in 100 Jahren.
Das heißt aber, jetzt verstehe ich auch, warum man hier auf gar keinen Fall irgendwas anfassen soll, weil das sind, egal auch wenn sie ziemlich klein sind, Wunderwerke der Natur, die echt sehr lange gebraucht haben, um so schön zu werden, wie sie jetzt sind.
Genauso ist es.
Ich habe hier für Sie mitgebracht eine kleine Schnellfragerunde für Sie, einen kleinen Schnelltest in Höhlenkunde. Sind Sie bereit?
Ja.
Nicht abgucken.
Ja.
Die Gesamtlänge der Höhle ist?
Bis jetzt 12.600 Meter knapp.
Was heißt bis jetzt?
Naja, es werden immer noch weitere Höhlenteile entdeckt. Deswegen, ja, also 12.600 Meter war tatsächlich so jetzt mein letzter Stand.
Also das kann man sich ja vorstellen, das ist so weit wie so ein ja, mittelgroßer Rundwanderweg von so einem Wanderparkplatz aus, also echt lang, echt groß. Ja. Zweite Frage, wie tief geht's runter insgesamt?
Ungefähr 95 Meter.
Jetzt sind wir hier bei?
27 Meter.
Okay. Besonders sehenswert an dieser Höhle ist?
Alles. Sagen Sie es nicht alles. Ja. Alles, definitiv alles. Ja, die verschiedenen Strukturen hier in der Höhle, was Tropfsteinmaterial anbelangt, verschiedene Sinterfahren, den in diesem Falle schiefen Turm von Breitscheid, dieser riesengroße Stalagmit. Also ist sehr, sehr beeindruckend. Vor allen Dingen auch auf dem oberen Podest die längste Sinterfahne Hessens mit 8 Metern Länge.
Da kommen wir gleich noch hin. Wir werden den Standort ja nochmal wechseln. Diese Höhle heißt Herbstlabyrinth, weil?
Sie im Herbst entdeckt wurde und die Gänge labyrinthisch verlaufen.
Wann war das?
1993 hat man eine Felsspalte im Steinbruch gegenüber angesprengt. Die wurde dann erweitert und man ist eingestiegen und kam dann hier unten durch dieses Loch 1994 in diese Halle.
Das war unsere erste Station hier und ich denke mal, wir gehen jetzt mal ein Stückchen weiter in die Höhle rein.
Genau.
HR Info, das Interview mit Maximilian Thomas, ein Gespräch, das wir nicht im Hörfunkstudio aufzeichnen, sondern an seinem Arbeitsplatz ganz tief unten in der Schauhöhle in Breitscheid. Herr Thomas, wir sind ja in der Knöpfchenhalle. Woher kommt eigentlich der Name Knöpfchenhalle?
Knöpfchenhalle deshalb, es gibt eine ganz spezielle Struktur, die sich Knöpfchensinter nennt. Können Sie auch hier vorne sehr, sehr schön sehen, diese knöpfchenartigen Strukturen, da dieser Knöpfchensinter hier recht häufig vorkommt, hat man diese Halle Knöpfchenhalle genannt. Und bei Höhlenforschern ist es so, derjenige, der als erstes in eine Höhle hineinkommt, darf sich dann auch einen Namen dafür aussuchen.
Genau, also man sieht da relativ viele kleine Hubbel, auch wieder solche Ablagerungen. Klar kann man sagen, Knöpfchenhalle, wohl wenn ich jetzt hier hochschaue, wir sind ein Stückchen weiter in der Höhle drin und es ist nochmal sehr viel beeindruckender geworden. Also es geht jetzt richtig weit hoch. Und man sieht da auch wieder hier eine riesige Sinterfahne, wenn ich das richtig sehe. Die ist nicht nur weiß, die ist auch braun und ja so karamellfarben. Die ist riesengroß. Das dürfte auch eine Besonderheit sein, oder?
Ja, das ist sogar Hessens größte Sinterfahne mit einer Länge von 8 Metern. Was man schön sehen kann, sind die Entstehungsepochen. Da muss man allerdings immer etwas vorsichtig sein. Diese Sinterfahne an sich wird auf ungefähr 180.000 Jahre geschätzt. Sie sehen hier dieses weiße Material, gefolgt von tatsächlich Einschlüssen von Dreck, Lehm, was auch immer. Das Ganze ist wahrscheinlich mit der Zeit rausgewaschen worden und ganz aktuell hier am Rand befindet sich eine ganz, ganz rein weiße Sinterschicht. Das tropft jetzt überhaupt gar nicht. Anders ist das Ganze in der Schneeschmelze, wenn Sie dann hier runterkommen, das läuft wirklich wie in einem Fluss an dieses Sinterfahren runter. Echt spektakulär.
Spektakulär auch jetzt schon, würde ich sagen, weil diese Sinterfahne wäre, wenn man so will, ein Felslappen, könnte man sagen. Sieht fast ein bisschen organisch aus, geht ganz hoch hier in diese Kathedrale. So, das ist der Begriff, der mir einfällt, wo weit über uns diese Felsen sind. Und auf der anderen Seite, ja, finde ich, nicht weniger spektakulär. Das sieht ja fast so ein bisschen aus wie so eine unterirdische Orgel, die da ja bestimmt 10 Meter hoch an der Wand ist.
Ja, diese Strukturen werden tatsächlich auch als Sinterorgeln bezeichnet. Sie sehen hier relativ viele einzelne Sinterfahnen. Je nachdem, wann Führungen hier stattfinden und wer die Führung macht, wird das Ganze hier auch sehr, sehr kulinarisch. Also wenn Sie sich das anschauen, diese Strukturen haben schon sowas wie von Brokkoli oder Blumenkohl. Ja. Eine Kollegin sagt auch ganz gerne, dass hier etwas weiter rechts, leicht dunkel verfärbte, es ist Blumenkohl mit Käse überbacken. Ja, und wem das dann auch nicht genügt, sehen wir hier an diesem Felsblock tatsächlich noch eine Lasagne. Also Sie sehen, der Fantasie ist hier unten definitiv freien Lauf gesetzt.
Ja, ich muss sagen, das ist auch, ja, wenn man erstmal drauf kommt, ich habe eine Orgel gesehen, man kann Blumenkohl sehen, man kann hier eine Lasagne sehen. Das ist ein großer Felsbrocken, der an der Seite so quasi gestreift ist durch diese Sinterablagerung. All das, was Sie beschreiben, das, was wir hier in dieser großartigen Halle sehen, die Orgelpfeifen oder ja, die Brokkolis, die Lasagne, das sind ja Verzierungen, die die Natur in dieser Höhle gemacht hat, die sie im Laufe von tausenden von Jahren hier reingezaubert hat. Das erklärt aber noch nicht, wie diese Höhle überhaupt entstanden ist. Es ist ja ein riesengroßer Hohlraum. Kann man das auch noch irgendwo sehen?
Das können wir unten auf dem Hauptpodest sozusagen sehen.
Dann gehen wir doch da jetzt mal hin, oder? Machen wir nochmal eine Station. Wir sind jetzt wieder ein Stückchen weiter gelaufen und wenn wir laufen, dann tun wir das hier auf einem, ja, auf Stegen, die ich im ersten Moment für Metallstege gehalten habe. Die sind auch sehr kühl und sehr hart, aber Metall ist das gar nicht, gell?
Nein, also die Stege, auf denen wir hier laufen und auch diese ganzen Geländer, das ist sogenanntes GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff, genauso stabil wie Stahl, hat aber den großen Vorteil, man muss hier unten nichts schweißen etc. Es ist ein relativ leichtes Material, das heißt, man kann dieses ganze Geländer und alle Treppen, die wir hier unten verbaut haben, auch wieder abbauen und hochtragen.
Wir sind hier hingegangen, wieder ein bisschen runter gefühlt von oben von dieser fantastischen Halle in einen Bereich, wo ich gerne erfahren würde, wie ist dieser Hohlraum überhaupt entstanden?
Da müssen wir erstmal 380 Millionen Jahre zurückgehen. Ja, das ist ein extrem langer Zeitraum, den man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann. Damals lagen wir, wie gesagt, schon noch südlich des Äquators. Korallen haben sich gebildet. Diese Korallen wurden mit der Zeit aber so mächtig, dass untere Schichten abgestorben sind. Vulkane sind unterseeisch ausgebrochen. Diese Sedimente wiederum haben sich dann auf diese Korallen abgelagert. Durch Plattentektonik ist das Ganze dann, dieses ganze Gebiet, von den Süden des Äquators jetzt in den Norden gewandert. Der Westerwald hat sich einmal angehoben und es entstand ein riesengroßer Felsblock, wenn Sie sich das so vorstellen wollen. Ein ganz, ganz großer Kalkstein. Dadurch, dass sich zu der damaligen Zeit dann auch dieses ganze Gebiet Westerwald einmal angehoben hat, gab es Risse im Gestein. Durch diese Risse ist dann Wasser geflossen. Das Wasser hat diese Risse nach und nach immer mehr aufgeweitet und irgendwann entstand dann, sagen wir mal, ein zumindest ähnlich großer Hohlraum wie dieser hier. Wir werden auch häufig gefragt, ja, ist das denn auch überhaupt sicher? Ja, das ist es. Wenn man sich überlegt, ein von der Natur geschaffener Höhlenraum bricht so lange in sich zusammen, bis er sich selbst stabilisiert hat. Das ist dann hier hoffentlich soweit auch der Fall.
Sagen wir hoffentlich für die nächsten 10 Minuten.
Ja, nächste halbe Stunde wäre schon gut.
Herr Thomas, bei unseren Interviews spielt die hr-info-Interviewbox immer eine Rolle. Und wir haben keine Kosten und Mühen gespart, Ihnen hier auch eine mit runterzubringen. Die ist hier, wenn Sie einfach mal aufmachen wollen und mal reingucken, was ich Ihnen heute mitgebracht habe.
Pilze.
Ja, schöne Champignons. Ja, ich dachte, die könnten Sie doch vielleicht hier unten kultivieren, ne? Könnten wir noch ein paar Pilzchen wachsen lassen, oder geht das hier nicht?
Das würde hier wahrscheinlich nicht funktionieren, tatsächlich. Dafür ist es etwas zu kühl.
Sie haben hier eine Beleuchtung. Und in anderen Höhlen sieht man häufig, dass dann auch da mal was wächst. Zumindest ein Moos oder irgendein Farn. Hier habe ich noch gar nichts wachsen sehen. Liegt das daran, dass Sie eine besondere Beleuchtung hier verbaut haben?
Ja, das ist so. Das ist LED-Technik, LED-Kaltlicht nennt man das Ganze. Hat den großen Vorteil, es ist rein weißes Licht. Bei Halogenstrahlern, die in Bergwerken und teilweise auch noch in Schauhöhlen genutzt werden, hat man den großen Nachteil, dass es ein relativ orangefarbenes Licht ist. Das haben wir hier nicht. Rotspektren sind ganz einfach zur Seite verschoben worden. Damit wollen wir verhindern, dass sich eben sogenannte Lampenflora bildet. Diese Rotspektren brauchen Pflanzen nämlich auch zur Photosynthese. Es gab mal ein Experiment, das wir hier unten gemacht haben mit Grünalgen und Cyanobakterien, also mit Blaualgen. Und wir wollten herausfinden, können hier überhaupt Algen wachsen? Man ist zu dem Schluss gekommen, es ginge theoretisch. Allerdings hat man aber auch herausgefunden, dass diese Algen erst einmal vorhanden sein müssen. Die können dann zwar überleben, allerdings sich nicht weiter vermehren. Ja, also das funktioniert nicht. Wenn Sie unterhalb der Stege mal schauen, dann sehen Sie da LKW-Planen verbaut. Das ist ganz bewusst deshalb, weil wir haben einen recht löchrigen Boden hier und wir bringen Grassamen, Blumensamen etc. alles mit hier runter in die Höhle. In einer dunklen Höhle kann nichts wachsen. Ja, keimen, ja, aber nichts wachsen. Wir versuchen das Ganze zu verhindern. Wir wollen die Höhle so belassen, wie sie auch damals entdeckt wurde und keine Verunreinigungen von draußen mit hier runter in die Höhle bringen.
Das heißt, dann werde ich vermutlich meine Champignons auch wieder mit raustragen.
Das wäre das Beste.
HR-Info, das Interview mit Maximilian Thomas, der ist Höhlenführer hier in der Schauhöhle in Breitscheid, in der wir das Interview heute aufnehmen. Und jetzt gerade hat er was in die Hand genommen, sieht aus wie ein Stein, und aber auf diesem Stein liegt was drauf oder ist da ja, festgebacken, sieht aus wie ein Knochen, relativ großer Knochen. Was haben Sie da?
Genau, also das, was wir hier sehen, ist ein Teilglied des kleinen Zehs vom Höhlenbären. In der Fachsprache auch Ursus Speleus genannt. Ursus steht für Bär, Speleus für die Höhle.
Also das, was ich hier vorne an meinem kleinen Finger habe, ist das, was ich hier sehe. Das ist aber locker mal dreimal so lang. Das heißt, er hatte ganz schön große Tatzen.
Ja, das war auch ein ziemlich großer Bär. Es war der größte jemals existierende Bär. 3,50 Meter bis 3,80 Meter war der groß. Das Weibchen hat bis ungefähr 700 Kilo auf die Waage gebracht. Das Männlein knapp eine Tonne. Er war Vegetarier tatsächlich. Oh. Der größte Bär, der jemals gelebt hat, war Vegetarier.
Aber der Bär hier drin, der hat sich hier versteckt oder hat hier gewohnt? Weiß man das? Hat man auch vielleicht noch andere Knochen gefunden hier?
Also der Höhlenbär hat nicht in der Höhle gelebt, der hat lediglich Winterschlaf hier gehalten. Was man hier in der Höhle bzw. in diesem Höhlensystem entdeckt hat, ist ein sogenannter Bärengang. Ja, da finden Sie 1000 Höhlenbärenknochen bis dato. Das klingt natürlich jetzt erstmal nach einem Massenaussterben. Das war es aber nicht. Wenn man sich überlegt, der Höhlenbär hat gelebt von vor knapp 400.000 Jahren bis vor ungefähr 28.000 Jahren. Wenn da alle 100 bis 120 Jahre mal ein Bär nicht mehr aus dem Winterschlaf aufwacht, dann kommt diese Zahl schon ganz gut hin. Man weiß auch, dass dieser Höhlenbär regelmäßig rein und raus gegangen ist an einem sogenannten Bärenschliff. Was ist das? Sie müssen sich vorstellen, eine Wand ist abgeschliffen und wirklich wie mit der Speckschwarte eingerieben. Liegt ganz einfach daran, wie würden Sie sich orientieren im Dunkeln, wenn Sie nichts sehen? Sie würden tasten. So hat das der Höhlenbär auch gemacht. Das heißt, er ist, als er Winterschlaf halten wollte, in die Höhle rein, hat irgendwann nichts mehr gesehen. Schulter an die Wand, in die Höhle rein, hat seinen Winterschlaf gehalten, ist aufgewacht, hat die andere Schulter genutzt und ist denselben Weg auch wieder nach draußen. Und das Interessante am Höhlenbären war, der hat seine Jungen während des Winterschlafs zur Welt gebracht. Der hat nichts davon mitgekriegt.
Oh, naja, dann war es nicht so stressig für die Mutter. Maximilian Thomas, Sie beschreiben das hier alles richtig gut und mit jeder Menge Hintergrundwissen, aber woher wissen Sie das eigentlich alles? Sie studieren ja nicht Geologie oder Höhlenkunde, sondern Krankenhaushygiene. Woher kommt denn Ihre Expertise für die Höhle hier?
Ja, ich habe mich damals schon immer für die Höhle und die Umgebung hier interessiert. Früher als Kinder sind wir häufig mit Freunden einfach mal irgendwo reingeklettert und haben geschaut. Irgendwann gab es dann einen Zeitungsartikel, in dem es hieß, es werden Höhlenführer gesucht hier für die Höhle. Ich bin dann des Öfteren mal mitgegangen, habe von vielen Kollegen sehr, sehr viel gelernt.
Also das war so einfach Learning bei Mitgehen, so zuhören.
Ja, Learning by Zuhören und Doing, ja, definitiv. Natürlich auch mit vielen Höhlenforschern gesprochen.
Sie haben ja am Anfang erzählt von der Faszination, die diese Höhle immer noch auf Sie hat, auch wenn Sie schon 8 Jahre hier runtergehen. Aber reicht das, um hier diese Führungen immer noch zu machen, gut gelaunt, oder kommt da noch was anderes dazu, zum Beispiel die Menschen, die man hier trifft und rumführt?
Ja, das ist natürlich auch immer ganz interessant, also auch das Kommunikative, das habe ich schon immer ganz gerne gemocht und auch so das Feeling innerhalb der Gruppe. Also man bemerkt tatsächlich am Anfang der Gruppe schon, wie die Gruppe drauf ist. Sind die gut gelaunt, sind die schlecht gelaunt, wollen sie eher mehr schauen anstatt hören, oder sind es vielleicht dann doch zu viele Informationen, die man bringt? Und ich finde ganz interessant, dieses Zwischending zu finden von was erzähle ich und wann lasse ich die Besucher schauen.
Gibt es auch Leute, denen hier plötzlich dann unten die Muffe geht und die sagen, oh Gott, ich kann hier gar nicht bleiben?
Natürlich, das gibt es auch. Ja. Es ist sehr, sehr selten der Fall, aber die Gesundheit geht natürlich vor und die Türen sind ja nicht versperrt. Also die Türen stehen auch nach draußen hin wieder offen. Wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man die Führung jederzeit wieder verlassen.
Reagieren Kinder anders als Erwachsene? Haben die andere Fragen oder eine andere Fantasie?
Bei Kindern ist es tatsächlich häufig so, dass sie sehr, sehr viele Fragen haben, aber auch viele Tatsachen beschreiben. Da ist ein Stalaktit, da ist ein Stalagmit, wo man sich ja denkt, ja, das stimmt, das sieht man ja, ja, aber manchmal wird man tatsächlich auch von Kindern darauf hingewiesen, auf Stellen hingewiesen in der Höhle, wo man selbst noch gar nicht so Wert drauf gelegt hat, was man selbst noch gar nicht wirklich so wahrgenommen hat. Also es ist sehr, sehr interessant.
Kommen jetzt halt auch Fragen nach der thailändischen Höhle und dem Drama, was sich da abgespielt hat? Bringt das die Leute hier mit rein?
Tatsächlich gar nicht. Also in den Führungen, die ich jetzt in den letzten Wochen gemacht habe, war es tatsächlich gar nicht der Fall.
Bei all der Dramatik, die wir beobachten konnten in dieser Höhle in Thailand, mir geht es nicht so, dass ich hier unten Angst hätte. Es ist eher so ein Gefühl von Faszination, von Staunen. Aber man kann sich hier durchaus wohlfühlen. Vor allen Dingen, wenn es draußen gerade geschätzte 22, 23 Grad heißer ist als hier unten bei 9 Grad. Angesichts der Hitze da oben, können wir nicht einfach ein bisschen noch länger hier unten bleiben und vielleicht Schnittchen bringen lassen oder sowas? Geht das?
Nein, also Essen ist hier unten tatsächlich strikt verboten, wie auch das Anfassen von Tropfsteinen und auch das Trinken hier unten in der Höhle. Also mit Schnittchen bringen, das ist nett.
Aber ich habe gelesen, hier gab es ja sogar schon Konzerte und irgendwie Leute, die hier heiraten wollen.
Genau, also diese Knöpfchenhalle ist tatsächlich als Standesamt ausgewiesen, auf dem Podest, auf dem wir jetzt gerade stehen.
Hier?
Ja, da wird auch geheiratet tatsächlich. Ja.
Aber dann ohne Sekt?
Ja, den gibt es dann oben erst, genau.
Das heißt, es gibt Leute, die heiraten hier unten?
Sehr, sehr viele sogar. Also wir hatten alleine dieses Jahr, ich glaube, schon 2 Hochzeiten. Und insgesamt sind wir, glaube ich, bei 8 oder 9.
Und Konzerte? Also wenn ich hier meine Geige mit runternehme, die verstimmt sich doch bestimmt ständig.
Das weiß ich nicht, ich bin kein Musiker. Aber es gibt Konzerte auf jeden Fall. Es gibt Klangschalenkonzerte, dann gibt es Alphornkonzerte, was sich wirklich spektakulär anhört.
Hier unten?
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, also das ist Gänsehaut-Feeling pur. Ja, also diese Konzerte sind auf jeden Fall einen Besuch wert.
Die Konzerte und die Höhle sowieso. Vielen Dank, Maximilian Thomas. Das war HR Info, das Interview von ganz unten, abgetaucht in die Schauhöhle Breitscheid. Mein Name ist Stefan Büchler und wenn Sie jetzt hier heiraten wollen oder sich die Höhle vorher nochmal angucken wollen, dann empfehle ich Ihnen unsere Internetseite hrinforadio.de. Da gibt es alle nötigen Informationen, Bilder und die Links. Und da finden Sie auch den Podcast dieser Sendung zum Runterladen.